bekannte Gesichter in neuem Gewand. Und damit Servus und habe die Ehre, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Who Dat Germany Talk, presented by Saints Germany. Ich bin der Bene, bekannt würde ich mittlerweile behaupten. Und ich bin heute etwas positiv überrascht, fast schon überfordert. Unser virtueller Raum, in dem wir uns gerade befinden zum Aufnehmen, ist ziemlich gut gefüllt. Zwar nicht zu viert, aber zumindest zu dritt stark. An meiner Seite in diesem Raum befindet sich auch irgendwie ein Dauergast, der diesen Raum, glaube ich, niemals verlässt. Jules, wie geht's, wie steht's? Schön, dass du heute wieder da bist.
Ja, eigentlich schön. Ich warte einfach immer nur, bis irgendwie ein Raum kommt, dass man über irgendwas quatschen kann. Jetzt war es ja länger still. Umso mehr freue ich mich, dass wir dann gleich zu dritt das Ganze aufnehmen können, auch von meiner Seite. Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ich war krank, aber jetzt geht's wieder und ich freue mich umso mehr auf die Folge, weil ich glaube, da gibt es einige heiße, heiße Themen zu besprechen.
Ja, die Stimme ist noch ein wenig rau. Du solltest du diese BDSM-Geschichten aufnehmen mit dieser Stimme. Da würdest du richtig Kohle machen.
Und das Wochenende steht das an, ja, meine Güte.
Also, folgt Jules gerne auf seinem neuen BDSM-Channel oder wie man das nennt. Keine Ahnung, freut sich da über neue Follower. Zurück, raus aus dem Schmarrn, rüber zu Phil. Phil, schön, dass du auch mal wieder bei uns da bist und Dankeschön fürs Skript. Ich bin gespannt, auf was wir da heute alle stoßen werden.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sehr mein Skript da auseinandergenommen wird. Ich habe ja nämlich keine Moderation, die wirst du in altbekannter Manier Gott sei Dank du übernehmen. Von daher werde ich jetzt hier auf der Anklagebank sitzen und vermutlich viel verteidigen müssen. Aber ich freue mich. Ich freue mich sehr, wieder mit euch aufzunehmen.
Jo, das, die Freude ist ganz unsererseits. Lass uns reinstarten mit einem Zitat von Jim Harbaugh, seinerseits neuer Coach von den Chargers. Nick hat der, finde ich, ein ja, knackiges Zitat zur O-Line ausgelassen. Die O-Line ist die wichtigste Positionsgruppe. Ich glaube, wir haben es im Podcast schon öfters besprochen. Will dieses Zitat gleich verbinden mit einer Saints News zu unserem Right Tackle Ryan Ramczyk, der ein bisschen länger verletzt wird und er wirkt und ist und eventuell die ganze nächste Saison verpassen könnte. Phil, dieses Zitat, du als Quarterback weißt erst recht, wie wichtig die O-Line ist. Was hat Jim Harbaugh dazu bewogen, diese Aussage zu treffen? Und haben die Saints Bedarf, jetzt nochmal auf Tackle erst recht nachzulegen, nachdem eben die Lage bei Ryan Ramczyk etwas unklar ist, wann und wie er zurückkommt?
Ja, Harbaugh hat gleich mal beim Combine Lehrstunde für alle anwesenden Journalisten gegeben und hat ja mit seiner These auch ganz recht. Also die O-Line ist die einzige Positionsgruppe, die nicht abhängig ist in der Offense von einer anderen Positionsgruppe. Das heißt, die O-Line, wenn die schlecht spielen, spielen alle anderen schlecht. Und wenn die gut spielen, können erst alle anderen gut spielen. Und mit dieser mehr oder weniger Binsenweisheit, die aber trotzdem nach wie vor an Wahrheit nicht verliert, ist die Situation der Saints schon als eher kritisch zu bewerten. Also wenn Ramczyk da wirklich ausfällt, dann haben wir ein Problem. Wir haben in der O-Line wahnsinnig viel, ich würde sagen, an einigen Stellen noch Rohdiamanten, die sich jetzt vielleicht auch, oder die hoffentlich jetzt in dieser nächsten Saison den nächsten Schritt machen und noch besser werden. Aber durch den Verlust von Ramczyk, der ja dann auch nicht jünger wird und der auch seine NFL-Karriere eher, oder dessen NFL-Karriere eher Richtung Ende läuft, wenn das mit den Verletzungen weiterhin so bleibt, dann muss schon nachgelegt werden und auch deutlich früher, als das bis jetzt in unseren Mock-Drafts vorhergesehen wurde.
Gut, dann stelle ich die Frage weiter an Jules. Auch ein Thema, was natürlich jetzt aufgekommen ist. Inwiefern glaubst du, gibt es hier schon wieder Versäumnisse der medizinischen Abteilung bei den Saints? Und Frage, war es denn am Ende jetzt ein GM-Fehler, Ramczyk so einen dicken Vertrag zu geben? Kommt natürlich jetzt wieder auf, wenn es heißt, der verpasst eventuell 1,5 Jahre. Er könnte zu 1,5 Jahre nicht zurück aufs Feld.
Ich gehe einfach zurück zum Zeitpunkt, als wir ihm den Vertrag gegeben haben. Da waren eigentlich alle ziemlich happy darum, mich inkludiert. So ist passiert. Man muss jetzt erstmal abwarten, wie sich das Knie einfach einmal auf die Reha, auf wie das darauf reagiert, weil alles, was bisher berichtet wurde, ist ja nur, dass es noch nicht da ist, wo man es sich jetzt erhofft hätte. Das heißt, im Idealfall ist man vielleicht nur ein paar Wochen hinten und das war's. Ich glaube, man muss sowieso einfach abwarten, wie das Knie dann auf wirkliche Belastung reagiert, vor allem Saison sind 17 Spiele, das heißt auch auf eine langfristigere Belastung. Und deswegen bleibt es jetzt erstmal abzuwarten. Man wusste, deswegen, ich halte mich sowieso immer zurück, weil ich nicht weiß, was da mit Medical Staff immer abgeht, aber ich sage, weil man wusste, dass dieses Risiko unabhängig davon, wie die Operation verlaufen wird, bestehen kann. Ja, man muss jetzt einfach abwarten, ob es besser wird oder nicht. Ob es Medical Team, ob es das verschissen hat, kann ich so nicht sagen, weil ich glaube, es war einfach, ja, er hat einfach Pech, er hat vielleicht den einen oder anderen hier zu viel abbekommen auf dieselbe Stelle. Und jetzt heißt einfach, das raus zu therapieren und das auch richtig zu therapieren, weil es geht davon, dass er langfristig gesund ist und wenn schon nicht in seiner aktiven NFL-Karriere, dann danach. Aber ja, wenn er natürlich die Saison ausholen würde, ist schwierig, weil gibt es dieses Szenario, dass er sagt, er fällt unter Anführungsstrichen nur das Jahr aus. Weil ich glaube, wenn das der Fall ist, ob er da nicht gleich seine Karriere beenden möchte, das was ich mir frage, auch wieder da fehlt uns wahrscheinlich der Insight, was nun wirklich mit seinem Knie ist und woran es scheitert quasi.
Okay, alles klar. Dann will ich zwar noch nicht ganz rübergehen Richtung Draft. Ich meine, die Folge gibt noch genügend her Richtung Free Agency. Aber da kommt natürlich jetzt die Frage auf, die Position des Offensive Tackles rutscht dadurch, durch diese Unsicherheit wahrscheinlich gewaltig nach oben. Oder wie seht ihr das beide? Bedarf ja? Oder sagt ihr, wir sind mit Penning, Landon Young gut aufgestellt, beziehungsweise hier auch noch Salvidary, der theoretisch Tackle spielen kann. Oder seht ihr jetzt mit dieser unklaren Lage bei Ramczyk hier erst recht Bedarf, hier hoch zu picken?
Ich glaube, der Need ist da, aber kein notwendiger Need, deswegen automatisch, sage ich, dass man einen Tackle in der ersten Runde nehmen muss. Man kann. Ich glaube, man muss sich einfach schauen, wie sich der Draft entwickelt, aber ich glaube, wir sind in keiner Position, dass wir eine Position nehmen müssen, glaube ich. Es würde auf jeden Fall Sinn machen, aber ich glaube, wir sind nicht in einer Situation, wo wir vor allem jetzt zu dem Zeitpunkt in einer Position, wo wir einen Tackle in der ersten Runde nehmen müssen.
Ja, da bin ich bei Jules dabei. Also müssen tun wir nicht. Aber es natürlich durch Ramczyks Verlust fehlt auch einfach tief. Also es ist ja nicht nur, als ob da Qualität fehlt, es fehlt auch einfach ein Spieler. So. Und da muss man natürlich schon überlegen, wie man dagegen agiert. Und dann muss man Tackle und allgemein O-Line vielleicht auch einfach noch ein Stück weit mehr priorisieren. Das kann dazu führen, dass statt beispielsweise einem angedachten Pick in Runde 4 auf einen Tackle-Prospect jetzt erst ein Zweit- oder Runden-Pick möglicherweise wird. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass es jetzt in der Priorität hochmoved. Wir haben auch gesehen, wir sind Saints-technisch beim Roster-Building im Draft immer sehr, sehr stark über O- und D-Line gegangen. Also wir sind nicht über Skill-Positions gegangen, sondern per se eigentlich immer O- und D-Line priorisierend. Von daher, ich halte das für nicht so unwahrscheinlich.
Ich habe noch einige Zitate in der Gruppe drinstehen, die meinen, sie kotzen im Strahl, wenn O- oder D-Line in Runde 1 gepickt wird. Klar, ich meine, die Saints haben auch ein bisschen was in der Free Agency gemacht, tackle-mäßig was geholt. Du hast den James Hurst auch, den ich gerade noch vergessen habe. Aber klar, ich finde, eben durch den Ausfall von Ram schaut es in der D-Line halt, in der O-Line doch ein bisschen mau aus, eben auch von der Tiefe her. Deswegen sehe ich das schon nicht nur ein Day-3-Pick, sondern dass ein Day-2-Pick vielleicht sogar kommen könnte oder Runde 1, je nachdem, wer fällt. Aber da wollen wir später dazu kommen. Free Agency, fangen wir mal an. Die Saints haben sich bewusst oder unbewusst von ein paar Spielern getrennt. Dann hat sich die größten Namen, mit denen wir jetzt mal anfangen wollen, Michael Thomas und Andrew Speed. Jules, in der Folge Cap und Kubiak haben wir das Thema angesprochen gehabt. Da waren wir beide dafür, Pete nochmal einen stark leistungsbezogenen Vertrag anzubieten. Ob die Saints das getan haben und Pete abgelehnt hat, ist so nicht wirklich raus. Wie siehst du diese zwei Personalentscheidungen? Richtig, sich am Ende von beiden zu trennen? Oder sagst du, man hätte Thomas oder Pete auf jeden Fall halten müssen?
Ich glaube, bei Thomas, die ganzen Sachen, die vorgefallen sind, es war nicht nur eine schöne Zeit, aber ich glaube, es war einfach Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Deswegen glaube ich, war es für beide Seiten das Richtige, dass es einfach noch, dass sie es beide jetzt abschließen können. Pete, ja, ich würde es schade finden, wenn man ihn gehen lässt. Er ist momentan Free Agent, der checkt wahrscheinlich ein bisschen den Markt aus, schaut, was er so hergibt. Nicht unmöglich, vor allem auch jetzt durch die Ramcheck News, dass er zurückkommt. Er kennt das System, er weiß, er kann hier noch viel Spielzeit bekommen. Ich glaube, die Tür bei Pete ist noch nicht ganz so.
Wie sieht Phil die Thematik? Ähnlich, oder?
Ja, tatsächlich unterscheidet sich unsere Ansicht da wenig. Mit Michael Thomas ist es gut, dass es vorbei ist. Also das musste einfach ein Ende haben, es hat einfach nicht richtig funktioniert. Und sind wir mal ganz ehrlich, so die Wunderwaffe war Michael Thomas die letzten 2 Jahre auch nicht. Also das, wenn der gespielt hat, das war nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht überragend. Und das hat einfach nach 2019 oder 2020, ich weiß nicht, oder 21, nach der Verletzung, und nachdem Drew Brees seine Karriere beendet hat, das war ja dann 21, hat das einfach nie wieder denselben Drive gehabt. Von daher, nö, das passt schon. Und den Rest werden wir dann sehen, Free Agency. Ob wir da halt dann mithalten können, ist dann eine andere Frage bei den Gehältern.
Ja, zu den Signings komme ich dann gleich. Also auch ich sehe das ähnlich wie ihr beide, das wird Michael Thomas. Erstens das, was vorgefallen ist, seine Zitate oder auch nicht Zitate zu DA, zu Medical Staff und so weiter und so fort, kannst du eigentlich dem Lockerroom nicht verkaufen, dass du so jemanden weiter beschäftigst bei uns. Und auch hier, ich meine, Schulz, du hast es mal so schön gesagt, wo Julio Jones so rumgereicht wurde wie ein Wanderpokal, so Richtung, ja, wir treffen auf das und das Team in Woche 16, da wird Julio Jones kein Thema mehr sein, weil da hat sich der Hamstring nämlich vor 4 Wochen schon verabschiedet. Auch bei MT, ich sehe bei ihm nicht mehr, dass er eine ganze Saison durchhält. Hat er einfach die letzten 3-4 Jahre nicht mehr, woher soll das kommen? Phil, du hast es schön gesagt. Ja, er war ein solider Wide Receiver, wenn er gespielt hat, mehr auch nicht. Und wenn er Michael Thomas da auch nicht, also er hat bis jetzt ja auch noch keine neue Franchise gefunden. Kann ich mir einfach vorstellen, dass er halt noch dieser MT von 2019 im Kopf ist, wenn ich auf Geld verzichten will, aber das halt einfach der Realität nicht mehr entspricht. Bei Andrew Speed sehe ich es ähnlich so wie Jules, wenn da die Tür noch offen sein sollte, eine Personalie, über die man sprechen muss. Auch einfach, weil du arbeiten kannst mit Void Ideas. Hier die Thematik Cap Space bei den Saints. Wir kommen später noch zu Gewinner und Verlierer der Free Agency. Da stehen sie ja eher auf der Verliererphase. Da gab es ein ganz interessantes Zitat von Mickey Loomis. Beim Treffen der Owner in Orlando hat Loomis wohl gesagt, nach 2025 wollen wir das Cap gefixt haben. Jules, wie interpretierst du die Aussage? Sprich, jetzt nochmal 2 Jahre so durchziehen mit dem alten Personal, nochmal 2 Jahre win now und irgendwo um die Playoffs kämpfen? Oder was meint er damit genau? Bis Ende 2050 gefixt haben oder dann anzufangen, das Cap zu bereinigen?
Ich glaube, dass man dann nicht mehr dieses Geld verschieben müssen, dass das nicht mehr ein fixer Prozess sein muss. Das machst du bei den Spielern, wo du meinst, dass sie sich retieren, bei denen, wo du meinst, du willst sie langfristig haben. Er hat gemeint, sollte jetzt dieses Jahr aus ihrem Grund überraschend gut sein, dass man plötzlich wirklich einer der Top-Teams ist, dann kann es sein, dass man es den Prozess vielleicht 1-2 Jahre nach hinten schiebt. Ich glaube, diesen harten Cut, den gibt es einfach bei den Saints nicht, den wollen sie nicht machen. Und ich muss auch sagen, aus Saints-Perspektive war das eine Top-Free-Agency. Es war eine langweilige, aber man hat dadurch viel Cap bereinigen können, glaube ich. Die Spieler, die man geholt hat, haben vom Typus her mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, dass man doch optimistisch jetzt in die Zukunft schauen kann. Zumindest optimistischer als vor ein paar Monaten noch, glaube ich.
Ich kann mich dem Jules da nur anschließen. Also ich denke halt, dass, so wie ich das Ganze sehe, dass jetzt das letzte Jahr ist, mehr oder weniger, in dem es darum geht, noch einmal zu zeigen, ob wir wirklich ganz weit oben angreifen können und sollte dieses Jahr nicht die gewünschten Resultate erbringen. Das heißt, ich weiß nicht, nach was es gemessen wird, ob es Division-Sieg ist, ob das hohes Playoff-Abschneiden ist. Da kann man ja unterschiedliche Messlatten anlegen, aber dass danach sehr konsequent auch aufgeräumt wird und ausgestaubt wird. Man hat jetzt auch angefangen damit mit Michael Thomas, aber dann gibt es eine ganze Menge an Posten in diesem Team, die man angreifen kann. Und ich meine, wenn wir uns angucken, was so die Verträge unserer All-Stars sind und unserer älteren Spieler, dann ist auch klar, dass die nicht mehr bis 2028 spielen werden, so ein Cam Jordan. Ja, also von daher, ich denke, dass das keine unrealistische Einschätzung der Lage ist. Es ist halt ein Win, so ein bisschen das letzte Win-Jahr, das letzte Jahr im Win-Now-Modus. Aber ob wir in dem Modus überhaupt noch sind, vom Team und von der Kapazität her, naja.
Das ist die Frage aller Fragen, die sich mal wieder dann im Laufe der Saison beantworten wird. Also, weil du gerade gefragt hast, ab wann ist das eine erfolgreiche Saison? Klar, wir wissen nicht, was die Zielvereinbarung für nächstes Jahr ist, was Dennis Allen den Arsch retten kann und was nicht. Ich gehe davon aus, dass nichts über den Division-Sieg gehen wird und über die Playoffs. Haben wir eigentlich dieses Jahr schon gesagt. Naja, aber man weiß ja nie. Trotz unserer Cap-Lage hat man ein bisschen Verstärkung schon holen können in der Free Agency und da sind gar nicht mal die schlechtesten Namen mit dabei. Ich gehe gleich mal mit den frühesten Verpflichtungen mit. Linebacker-Position, nachdem Zach Bourne ja auch noch gegangen ist, beziehungsweise nicht verlängert wurde, hast du dich hier, finde ich, um 8 bis 10 Mal verbessert. Willie Gay kommt. Former Kansas City Chief. Ein On-Ball-Linebacker, sprich jemanden, der gerade gegen den Run extrem gut agiert und uns hier, glaube ich, ein bisschen hilft gegen laufende Quarterbacks. Hat einen Einjahresvertrag für $3 Millionen unterschrieben. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich glaube, der hat das nur unterschrieben mit dem Wissen, dass er im Anschluss einen fetten Vertrag bei uns bekommen wird und Nachfolger von Demario Davis zusammen mit Pete Werner wird. Wie seht ihr die Personalie? Seid ihr genauso happy wie ich? Und wie seht ihr da die Zukunftsaussichten? Weil wir wissen ja auch, Pete Werner nach diesem Jahr ist bei dem auch Cash Day angesagt.
Ja, gehen wir zuerst. Ich finde den Vertrag sehr, 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 sehr niedrig. Also ist jetzt nicht, dass Willie Gay jetzt zu den Top-Spielern gehört und man da einen richtig fetten Vertrag hätte aufsetzen müssen. Aber ein Jahr, 3 Millionen, also sind wir mal ehrlich, das ist schon echt ein Schnapperle. Das hätte auch deutlich teurer zu stehen kommen können. Von daher, ich weiß nicht, was sein Gedankengang per se war, aber das macht schon Sinn, wenn du es in diesem Licht betrachtest, dass du sagst, naja, Demario Davis, das passt halt in dieses Gesamtbild, machen wir uns ehrlich. So, das ist das letzte Win-Now-Modus-Jahr, dann hören nach dieser Saison vermutlich Demario Davis und Cam Jordan zusammen auf und dann hast du ganz viel Space frei und dann kannst du auch Positionen nachbesetzen. Dann macht das schon Sinn, wenn du sagst, Pete Werner und Willie Gay als Duo zusammen. Also ich halte das für nicht unwahrscheinlich. Ansonsten ist es halt ein ganz klares Prove-It-Year mehr oder weniger für Willie Gay, der dann nach hoffentlich diesem Jahr, oder nicht nur hoffentlich, oder hoffentlich für ihn eher gesagt, der dann die Gelegenheit ergreifen wird und sich irgendwo dick bezahlen lassen wird, wenn er gut spielt. Ob das denn die Saints sind oder nicht, das werden wir dann sehen.
Ich glaube, ich persönlich finde, Demario Davis hat noch 3 Jahre im Tank. 3 Seasons kann ich mir vorstellen. 2 auf jeden Fall noch. Ich bin gespannt. Er wird sich, glaube ich, viel auch mit Pete Werner duellieren. Und wie du sagst, er ist wirklich ein Traum, vor allem gegen mobile Quarterbacks. Ich glaube, da haben wir einen großen Need. Von dem her, glaube ich, ist das Signing eins, was für beiden Seiten gut macht. Ich glaube, die Saints sind ein Team, das Linebacker gut einsetzen kann. Und ich glaube, Willie Gay ist einer, der auch einen Unterschied bei den Saints beisteuern kann, im halt Run-Support, weil im Pass-Support, da waren wir top, haben wir auch unsere Linebacker einen guten Job gemacht. Run-Support, das ist, wo wir halt in allen Belangen halt völlig untergegangen sind.
Ja, dementsprechend hat man da wirklich ein Need gefüllt, wo ich sehr zufrieden bin. Mal schauen, also ich finde das schon. Ich mit diesem Personal hatte ich nicht gerechnet. Mal schauen, was da die Zukunft bringt und wie Willie Gay hier abliefern wird. Aber zu Zach Bourne finde ich schon eine krasse Verstärkung. Da wurden die Hausaufgaben gemacht. Dann gab es ein paar kleinere Signings, wenn ich mir das so anschaue. Namen, die du jetzt nicht zwingend auf dem Schirm hattest, nicht sofort kanntest. Unter anderem ein Stanley Morgan, Wide Receiver, mehr als Special Teamer unterwegs gewesen, als Gunner bei den Cincinnati Bengals oder auch in Cedric Wilson Jr. Namen, die man vielleicht mal gehört hatte, nicht zwingend im Kopf hatte, aber gerade Cedric Wilson Jr. Jules wird schon so ein bisschen als direkter Konkurrent zu A.T. Perry gesehen und auch ein bisschen als designierter Nachfolger von Michael Thomas. Zumindest die Statur hat er ja, ist eher einer von diesen großen, schweren Possession-Receivern, oder wie siehst du das Signing? Bleibt er? Schafft er den 5? Also den Roster-Cut mit 5 bis 6 Wide-Receivern oder ist es jetzt eher nur sowas fürs Trainingscamp?
Also Michael Thomas Nachfolge, ich glaube, das sind wir noch alle sehr weit weg und da ist auch Cedric Wilson Jr. noch sehr, sehr, sehr weit entfernt. Aber es macht absolut Sinn, den Wide-Receiver-Room kompetitiv zu halten, da immer mal wieder neue Leute reinzubringen und einfach zu gucken, was gut funktioniert. Also von daher, ich bin mal sehr gespannt. Wir haben ja unsere 2 Top-Waffen auf Wide Receiver. Da haben wir was sehr Klares, was wir halt brauchen. Das ist noch so ein klassischer X-Receiver. Und da haben wir bis jetzt keine perfekte, adäquate Lösung für gefunden. Das hat uns gefehlt offensiv die letzten 2 Jahre, 3 Jahre. Und da schadet es nicht, einfach mal auszuprobieren. Und dann sind solche kleineren Signings vielleicht auch einfach eine kleine ja, Lösung, zumindest eine Minimallösung für das Ganze, um einfach ein bisschen auszuprobieren und Mischung reinzubekommen, bis man dann die beste Lösung hat. Oder vielleicht geht ja auch eine dieser Lösungen auf. Das kann ja auch immer sein.
Jo, also ich denke auch, man hat da im Rahmen der Möglichkeiten agiert. Man hat natürlich geschaut, was priorisiere ich, was nicht. Die Sache Draften, Wide Receiver, werden wir später noch drüber sprechen. Nächstes Signing, was kam, auch ein Name, wo ich etwas überrascht war, wo man das mit dem Hut gezaubert hat. Das kann aber auch gut funktionieren. Also ein typischer Lumi-Stil in meinen Augen war Olli Udo. Tackle oder O-Liner. Kennt Clint Kubiak. Die letzten Jahre immer mal wieder verletzt gewesen. Auch mit gut Erfahrung. Hat Left Tackle gespielt, Right Tackle gespielt, kann als Guard eingesetzt werden. Wie seht ihr das Risiko, jemanden zu holen in der O-Line, der bekanntermaßen eine hohe Verletzten-Historie hat? Stil oder wo er sagt, unnötiges Risiko eingegangen, die Position hätte ich anderweitig bedient?
Es ist halt ein Balanceakt und bei manchen ist halt das Verletzungsrisiko höher als bei anderen, das weiß man. Dafür kriegst du meistens einen besseren Preis und du hast halt eine bessere Upside. Das werden wir dann zu einem Free Agent noch klarer sehen, wie das aussehen kann. Ja, aber ich finde, die Saints sind so ein Team, das sich dieses Risiko, glaube ich, erlauben kann und auch erlauben müssen. Einfach weil einfach zu dem Preis ist es schwierig, Spieler zu finden, die auch um Starter-Positions sich duellieren können. Deswegen verstehe ich das Signing und ich hoffe einfach, dass er fit bleibt. Aber ja, die Sorge ist auf jeden Fall berechtigt.
Ja, Jules hat es eigentlich schon ganz richtig gesagt. Also die Saints müssen halt mit ihren begrenzten Möglichkeiten agieren und da musst du halt dann auch irgendwie Risiko gehen. Also du kannst nicht die Superstars verpflichten, die teuer sind und fit, sondern du musst halt gucken, dass du irgendwie, dass Cedric Wilson Jr., das beste Beispiel, dass du halt irgendwie eine Perle findest, relativ billig und halt Glück haben, dass das funktioniert. Das kann funktionieren, das muss nicht funktionieren. Aber ich bin allgemein, also ja, du weißt, so ein Spieler ist verletzungsanfälliger, aber das hat, also ich, die Statistiken, wie viel Verletzungen hatte, wer, wann, wo, da bin ich nie so ein großer Fan von, weil das heißt einfach nur, okay, hatte mal ein bisschen mehr Pech, hatte mal ein bisschen weniger Pech, aber prinzipiell ist verletzbarer oder so, ist daraus selten abzuleiten.
Die Daten von seiner einzigen Starting-Season 2021 bei den Vikings, wo Clint Kubiak Offensive Coordinator war, lesen sich nicht so schlecht. 45 Total Pressures zugelassen, 1 Sack, 6 Hits und 38 Harries. Damit kann man was anfangen, da bin ich sehr gespannt. Und dann platzte für mich so ein bisschen die Bombe oder das größte Signing, was wir hatten, wo wir drüber sprechen wollen. Chase Young war ein Second Overall Pick in Washington Commanders. War ich am Anfang gar nicht so positiv gestimmt, dass er am Ende kommt, hat ein Treffen mit den Saints gereschedult, also sprich hat es verschoben, war auch bei den Panthers im Gespräch, Cam Jordan hat so ein bisschen natürlich die Werbetrommel gerührt. Am Ende hat er sich für uns entschieden, hat einen One-Year-Vertrag unterschrieben, 13 Millionen, 8 Millionen per Game Roster Bonuses. Jules, wenn du dir die Contract-Daten anschaust, hat eine Base-Salary von 2,7 Millionen, hat einen Signing-Bonus von 1,86 Millionen, hat einen Workout-Bonus von $450,000 und eben dieses Per-Game-Roster-Bonus insgesamt $8 Millionen. Ein typischer Saints-Vertrag, gehe ich mal davon aus, in der Cap-Situation. Ein Make-It-or-Break-It-Deal irgendwo für Chase Young. Prove it here. Zufrieden damit? Sind wir jetzt wieder auf Defensive End gut aufgestellt oder auch hier die Sache, man gibt das Signing von Chase Young bekannt und am nächsten Tag heißt es erstmal, er ist verletzt. Wie stehst du zu der ganzen Thematik? Hat man hier auch wieder was Gutes gemacht oder wie Phil eben vorhin schon sagte, es langt eben nicht für Topstar und Fit, man muss schon Topstar aber mit Verletzungshistorie nehmen.
Einer der besten Verträge, die die Saints in einer langen Zeit ausgepackt haben. Es ist nur ein Einjahresvertrag, es ist ein Spieler, der verletzt ist, aber das ist einfach ein Top-Vertrag für beide Seiten. Wir zahlen ihm quasi 13 Millionen für ein Jahr für einen Spieler, der ein Top-Defensive End sein kann. Man darf nicht vergessen, er hat für zwei Teams gespielt, hatte glaube ich 7,5 Sacks. Wenn man jetzt optimistisch ist, sagt man, das hat er gemacht, als er verletzt gespielt hat. Wenn man sagt, er macht jetzt diese Behandlung, dass er dann vielleicht verletzungsfrei spielen kann, ist dann die Frage, kann er an sein Rookie-Year wieder anschließen? Also Upside ist auf jeden Fall da. Und selbst das Schöne in dem Vertrag ist, im schlimmsten Fall, wenn es voll in die Hose geht und er spielt kein einziges Spiel, kostet uns das 4 Millionen. Und das sind 4 Millionen das Risiko, dass ich sofort zahle. Weil für 4 Millionen kannst du dir vielleicht einen Edge holen, der dir 1,5 Sacks, maximal 2 Sacks pro Jahr bringt. Das ist kein Game Changer. Da verpuffe ich auch lieber die 4 Millionen oder weiß Gott wie viel für einen Spieler, der mir die Upside bringt, auch 8, 9, 10 Sacks zu geben. Ist der Need auf der Defensive End Position dadurch geklärt? Brauchen wir deswegen in der ersten Runde nicht an einen Defensive End denken? Nein. Weil er wird wahrscheinlich nur für ein Jahr bleiben. Und es ist einfach, du hast jetzt ein Spieler mehr, der dir vielleicht da diese Entlastung bringt, die du dir so weit erhofft hast. Es muss nicht Carl Granderson sein, es muss nicht Capacino sein, es muss nicht Jordan sein, es muss nicht Turner sein, es muss nicht Foskey sein, es muss nur einer von denen sein und du gibst dir einfach eine Möglichkeit mehr dazu. Vor allem mit Chase Young, der einfach eine riesen Upside hat, vor allem das, was er gut kann, ist Quarterback Pressure. Ist etwas, wo wir grottenschlecht letztes Jahr waren. Das ist am Papier in der Offseason, finde ich das ein Top-Vertrag für die Saints.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Jo, Phil, dann die Frage an dich. Ich habe, der Erik hat mir kurz nach dem Signing geschrieben, inwiefern denn mein Blutdruck hoch ist oder gestiegen ist, als ich das gelesen habe, mit dem Vergleich von Marcus Davenport. Hätte ich dann nicht auch Davenport zurückholen können? Oder siehst du da einfach bei Chase Young noch mehr Qualität und mehr Upside?
Ich denke halt, das ist halt das, worüber wir die ganze Zeit schon geredet haben. Man investiert halt einfach in so ein mehr oder weniger ein Projekt. Projekt ist doch ganz gut. Und das ist das Einzige, was uns momentan übrig bleibt. Also wir haben nicht das Geld, um konsequent Leistung einzukaufen. So, wir müssen das Geld nehmen und so ein bisschen clever investieren und unser Geld da anlegen, wo viel möglich ist, aber momentan das keine sichere Leistung ist. Also einfach hoffen, dass die übermäßig stark performen und dann hat es sich gelohnt. Und das ist für mich der Unterschied zwischen Davenport und Chase Young. Das ist der Grund, warum Davenport, ich glaube, Davenport hätten wir mehr bezahlen müssen. Auf jeden Fall sicher als Chase Young. Von daher, naja. Und am Ende des Tages, ich halte Chase Young auch für den besseren von beiden. Wenn beide fit und gesund sind.
Ja, keine Frage. Keine Frage. Ich mag den Vergleich von Davenport. Ich finde in der Preisregion, weil aus verschiedenen Gründen kannst du ungefähr das Gleiche bei beiden verlangen, aber ich will da viel lieber Chase Young, weil man darf nicht vergessen, ja, er hatte diese Nackenverletzung, aber er hat bis auf Woche 1 trotzdem jedes Spiel gemacht und 7,5 Sacks, das sogar für zwei Mannschaften. Es war jetzt nicht so, dass es eine Überraschung war, die Teams wussten es und sie sind auch relativ komfortabel mit dem, was die Verletzung sein sollte und auch wie man sie therapieren kann, sprich auf seine OP. Von dem her ist das, wo ich mir wenig Sorgen mache. Und wenn es in die Hose geht, sparen wir zumindest Geld ein und das, was wir für ihn fix zahlen, das tut mir nicht weh. Und wenn es die 13 Millionen sind, tut es mir auch nicht weh, sondern weil dann weiß ich, was ich für 13 Millionen bekomme, ist, was sich wohl rentieren wird.
Okay, dann eine schnelle Ja-Nein-Frage. Peyton Turner, 53-Mann-Roster, ist er im Kader oder nicht, wenn die Saison losgeht?
Ja.
Das ist einstimmig und zwar massiv einstimmig, auch noch gleichzeitig.
Was denkst du?
Okay, ich denke auch, ja, ich denke aber nicht als Defensive End tatsächlich. Ich denke, den wirst du mehr über die Mitte sehen, halt die 1,5 Spiele, die er halt macht in der Saison und dann ist er eh wieder verletzt und dann ist dieser Albtraum Peyton Turner bei den Saints, denke ich, vorbei. So, sonst, was war noch geboten in der Free Agency? Es gab zwei kleinere Rückholaktionen. Ugo Amadi, Defensive Back, hast du zurückgeholt. Denke für einen kleinen, auch wieder für einen kleinen Prove-It-Deal.
Ähnlich bei Jonathan, sogar.
Genau, und auch bei Jonathan Abram dasselbe. Das sind jetzt keine Game-Changers. Es bringt dir Tiefe, es bringt dir Competition. Schließt für mich nicht aus, dass man in Richtung Draft auch noch was auf Defensive Back machen wird bei den Saints, aber denke ich, das war soweit nicht die schlechteste Idee, die zurückzuholen. Letzte Personalie, bevor wir dann allgemein ein bisschen auf die Free Agency schauen bei in der NFL, Nathan Peterman, oder wie Phil einst sagte, the one and only Nathan Peterman. Das Signing ergibt für mich nicht ganz so viel Sinn, Phil, ergibt es denn für dich Sinn? Was könnte die Idee dahinter gewesen sein, dass du Nathan fucking Peterman zu den Saints holst?
Verwirrung, einfach Verwirrung stiften. Nee, so ganz verstehe ich es nicht. Es macht natürlich schon Sinn, du brauchst noch einen Backup, ob das jetzt Nathan Peterman ist. Naja, also hatten wir jetzt auch schon bessere Backups im Team. Da wäre mehr drin gewesen. Ich glaube halt einfach, also man geht davon aus, also ich erkläre es mir folgendermaßen. Vielleicht will man einen Quarterback draften relativ hoch, um ihn aufzubauen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Wenn nicht, dann ist die Idee ganz simpel. Du brauchst einfach nur ein Backup, der möglichst billig ist, weil wenn Derek Carr ausfällt, ist die Saison eh gelaufen und für alle für den Arsch. Und dann ist vollkommen egal, wen du da hinstellst. Dann stellst du das hin und dann baust du danach das Cap um. So, das heißt, es ist Carr bleibt gesund oder wir gehen halt alle unter. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Message. So, weil sonst hättest du auch einen besseren Backup holen können, aber wir haben jetzt die letzten 3 Jahre immer wieder mit Backup-Quarterbacks gespielt und es hat nie funktioniert. Und dann kannst du auch einfach sagen, naja, Leute, dann, wenn Derek Carr sich verletzt, dann ist er doch einfach vorbei.
Ja, da hätte man ja, wenn du sagst, fuck off, dann stellst du irgendeinen hin, wenn Derek Carr verletzt ist, hätten sie ja auch bei dir anrufen können. Ja. Hätte es nochmal günstiger gemacht.
Ich hätte das auch billiger gemacht, ja.
Nee, mit dem Hintergrund, natürlich haben wir vorhin bei den Free Agency-Abgängen nicht besprochen, James Winston ist ja nicht mehr da. Jules, da jetzt eine Doppelfrage an dich. Was macht es mit dem Lockerroom, dass jemand wie James Winston, der da sehr angesehen war im Lockerroom, nicht mehr da ist? Und Phil hat gerade gemeint, Nathan Peterman so ein bisschen als Backup-Option. Wie schaut es denn mit Jay Keener aus? Ich muss sagen, das Einzige, warum ich denke, man hat Nathan Peterman geholt, ist als Competition für Keener, mehr nicht. Gehen die Saints mit Hina als QB, als Quarterback Nummer 3 oder Nummer 2 in die Saison? Was glaubst du?
Trainingscamp abwarten. Die werden sich duellieren. Zuerst wegen James Winston, business as usual. Ja, sie werden ihn sicher vermissen, aber sie wissen, sie können ihn nicht zahlen. Und ich glaube, sie wünschen ihn auch, dass er sich als Starter duellieren kann. Und ich glaube, ob ein Derek Carr alle Spiele spielt oder ein Deshaun Watson alle Spiele spielt, ich glaube, da hat er sogar in Cleveland bessere Chancen. Und das werden die auch verstehen. Und es kann mir keiner erzählen, dass die irgendwer im Lockerroom glaubt, dass James Winston ein besserer Quarterback als Derek Carr war, vor allem letztes Jahr. Das kann mir da wirklich keiner erzählen. Und das mit Jake Hanna, genau das ist es. Du brauchst einfach eine Competition. Und ich glaube, vor allem für einen jungen Quarterback, der geht jetzt in sein zweites Jahr rein, tut ein Veteran immer gut. Und es tut ihn auch gut, wenn du da jetzt dann einen vermeintlich Schwächeren hast. Und ja, wenn das Trainingscamp gut ist, wenn er sich gut weiterentwickelt hat, auch über die Offseason, wer weiß, vielleicht geht Jack Hanna schon als Quarterback 2 rein. Ich persönlich glaube es noch nicht. Aber wer weiß, ich lasse mich gerne überraschen. Und genau die Quintessenz ist eh gleich. Wenn der Carr sich das Kreuzband abreißt, wenn der Fuß in die andere Richtung steht, dann ist die Saison, dann, wenn es nicht die Jack Hanna Cinderella Story wird, ist unsere Saison dann komplett sowieso im Eimer. Von dem her brauchen auch die Chiefs keinen tollen Backup-Quarterback oder die Bills, weil wenn das in die Hose geht, ja, dann kannst du eh schon Grabstein holen. Ich glaube, bei den Saints ist es nicht viel anders. Und ja, ich habe gerade Derek Carr mit
Patrick Mahomes. Das würde jetzt den Rahmen der Folge sprengen, aber das sehe ich anders. Aber ja, lass uns das mal anders klären.
Naja, aber ich sage, wenn der Quarterback ausfällt, ob die Bills zum Backup gehen oder wir mit Nathan Peterman spielen, kommt dann schon fast aufs Gleiche.
Das Bills-Roster hat mehr Qualität. Das macht schon einen größeren Unterschied, wer der Backup ist. Felten steht alles mit Derek Carr. Aber lass uns das mal anders klären. Ich glaube, sonst laufen wir hier weg.
Ja, ich finde Josh Allen sowieso eine spannende Personalie, wenn man denkt, er schockt eigentlich jedes Mal in den Playoffs und für den großen Wurf wird es nicht lang. Egal, wie ihr sagt, das müssten wir, wenn dann mal, wann anders aufrollen. So, wir haben gesagt, die Folge, wie bauen wir sie dann noch weiter auf, nachdem die ganzen Saints News abgehandelt wurden. Wir haben so ein bisschen den Gewinner und Verlierer der Free Agency eingeteilt. Und Phil, du droppst da, finde ich, eine ganz schöne Bombe. Wenn du sagst, die Gewinner der Free Agents sind auf jeden Fall die Running Backs. Die Running Backs waren die letzten 2-3 Jahre, vielleicht sogar 4 Jahre, gescholten als die austauschbarste Position der NFL, bezahle sie ja nicht und so weiter und so fort. Und jetzt sagst du, sind ganz klar Gewinner der Free Agency. Wie kommst du zu dieser These?
Ja, es ist vielleicht ein bisschen dekadent, sie gleich die 1 zu schreiben. Nichtsdestotrotz, für mich hat sich bewiesen, oder ich fand es sehr interessant zu sehen, dass es einen sehr, sehr vollen Running Back Markt gab. Also wenn wir uns angucken, wer alles Running Back Free Agent war, die Namen waren krass. Also wenn wir uns mal ganz ehrlich vor, machen wir uns nichts vor, fast alle großen Backs der letzten 5 Jahre standen fast zeitgleich auf dem Markt. Also es gab ein paar Ausnahmen, CMC war nicht dabei, Alvin Kamara war nicht Free Agent, aber ansonsten Josh Jacobs war Free Agent, Saquon Barkley war Free Agent. Elliott ist noch immer, ja, ich hätte ihn aber schon eher zu den kleineren gezählt.
Joe Mixon,
denn der von den Packers, Aaron Jones und so weiter und so fort. Also wirklich, wirklich ganz, ganz viele großartige Running Backs mit verschiedenen Skill-Performances und verschiedenen Spielweisen. Und der Markt hat aber relativ zügig geleert. Und was wir gesehen haben ist, es haben ganz viele Teams zugeschlagen und auch älteren Running Backs, wir reden ja, wenn sie Free Agents sind, nicht davon, dass sie 21, 22 sind, sondern sind sie 25, 26, 27, haben Verträge gegeben, haben gerade auch für die Top-Running Backs ordentlich Geld in die Hand genommen. Und für mich ist da das deswegen die Running Back-Position so ein heimlicher Gewinner. Ist ein bisschen dekadent für die Eins, ich gebe es zu, aber schon ein heimlicher Gewinner, weil man gesehen hat, naja, am Ende des Tages valuen die Teams schon auch gute Performances der Running Backs mit Geld. So, es wird Geld gezahlt. Das heißt nicht, wir holen uns nach dem Draft hier irgendwie 2-3 LA Rams mäßig. Wir holen uns 2-3 Nobodies und teilen die Production so ein bisschen auf und gucken halt, ob die was werden. Sondern nein, wir investieren bewusst Geld in einen dieser Running Backs, in ein Format, in ein Portfolio mehr oder weniger, weil diese Leistung wollen wir haben. Und das ist für mich schon ein klarer Gewinner, dass sich trotzdem Running Back sein der NFL noch lohnt.
Ich glaube, Jules Meinung ist dazu bekannt mit Leadback und Alvin Kamara, den er immer sehr den Rücken stärkt und Identifikationsfigur. Ich glaube, der wird da nicht groß dagegen sprechen. Bei Saquon Barkley freue ich mich drauf, wenn er zurückkehrt zu den Giants, weil von den Giants zu den Eagles zu wechseln, kann man machen, muss man aber nicht.
Aber generell, das ist für mich die zweite Storyline neben den Running Backs. Viele gehen zu Division Rivals. Ja. Das finde ich richtig hart.
Ich finde allgemein, aber ich glaube, das zeigt sehr stark und das muss man einfach sagen, wenn wir uns angucken, jetzt mal ziehen wir den Vergleich zur Fußball-Bundesliga, das ist halt in den USA ganz anders von der Fankultur und vom Kommerz. Also selbst die Die-Hard-Fans, klar, das gibt schon ein paar, aber das Mindset ist ein ganz anderes und ich finde das auch immer spannend, wie viele Saints-Spieler und Coaches auch teilweise in der Division wechseln. Wie jetzt, wenn ich das sehe, denke ich so, boah, also wirklich, das ist schon echt heftig, aber wir holen noch ganz viel immer aus unserer Division an Leuten. Ja. Dass der Quarterback der Buccaneers, der 4 Jahre lang Quarterback der Buccaneers war, auf einmal Saints-Quarterback ist, das hätte eigentlich, wenn du es so richtig ernst nimmst, hätte das niemals passieren dürfen. Wir hätten alles tun müssen, außerdem unser Haus und Hof herzugeben. Also von daher, ich glaube, dass das einfach, das Konzept bauen wir viel zu oft in so Narrative ein in der NFL, aber ich glaube, so richtig wichtig ist das für die Franchises nicht. Da zählt am Ende der sportliche Erfolg und wo die Spieler dann herkommen, das ist dann egal.
Und vor allem muss auch dazu sagen, die Spieler werden ja von den Organisationen herumgeschleudert wie Fallobst. Von dem her, weil da oft die Loyalität jetzt kritisiert wurde an Spielern und ich weiß nicht, welcher Spieler das gesagt hat, war es Aaron Jones, der dann richtig gefragt hat, wo ist eigentlich die Loyalität von den Ownern hin und vom GMs, wenn sie die Spieler einfach wegtraden für einen Late-Round-Pick, aber ja, that's Business.
Ja, das ist auch jeder normale Mensch, der normal arbeiten geht, würde sagen, Loyalität zum Arbeitgeber in dem Fall ist eines der dümmsten Argumente, weil nur weil das mein Arbeitgeber ist, muss ich doch nicht alles mit mir machen lassen. Und dasselbe gilt auch für die Superstars. Also klar, die verdienen deutlich mehr als die Otto-Normalverbraucher hier die uns auch zuhören. Aber nichtsdestotrotz, am Ende ist das Business und am Ende verdienen die damit ihre Brötchen und dann müssen die halt machen, was für sie am sinnvollsten ist.
Und ich finde, dass die deutsche Denke auch ein bisschen anders oder die europäische. Klar, bei uns ist die vorherrschende Sportart der Fußball und da gibt es halt Spieler, die Jugendmannschaften bei einer Mannschaft durchlaufen und die haben eine ganz andere Vereinsbindung wie jemand, der von irgendeinem College halt dann gedraftet wird, da 4, 5 Jahre, 6 Jahre spielt und ja, that's it. Der kann die Vereinsbindung, die Bindung zur Franchise vielleicht gar nicht so aufbauen. Deswegen, ja, wird das Thema auch mal ein bisschen heißer gekocht, als es eigentlich ist, würde ich jetzt behaupten.
Ich sage auch sofort, sobald mit der Atlanta Falcons Germany mehr bieten, bin ich hier weg.
Okay, ihr habt gehört, macht ein Angebot, wir können vielleicht noch eincashen und den dauerverletzten, superkranken Jules loswerden.
Ja. Jules, du hast einen schönen Übergang geschaffen, nämlich die Atlanta Falcons. stehen hier auch als Gewinner drin. Ich muss immer noch herzhaft drüber schmunzeln, weil Atlanta Falcons und gewinnen, das passt einfach nicht zusammen. Also sie haben ein bisschen was gemacht. Kirk Cousins ist gekommen, Desmond Ridder wurde nach Arizona verschifft für Randall Moore. Wie seht ihr bei unserem Division Rival die ganze Neuaufstellung? Arthur Smith ist weg, also es kommt ein neuer Head Coach. Glaubt ihr wirklich, dass sie der Top-Favorit in der NFC South sind? Also ich, dass ich hier nicht in schallenden Gelächter, während ich diesen Satz sage, ausbreche, muss mich echt zusammenreißen. Ich mach's kurz und schmerzlos und Kirk Cousins ändert daran gar nichts. Er kommt aus einer schweren Verletzung zurück. Kirk Cousins, ja, hat gute Zahlen aufgelegt. Die letzten Jahre für den großen Wurf hat es aber nie gelangt. Und ich habe absolut keine Angst vor einem Kirk Cousins.
Dann gehe ich mal direkt da rein. Ich habe es natürlich aufgeschrieben, weil es natürlich jetzt eine der Storylines war. Ich mache das ja nicht nur nach persönlichem Gutdünken und meiner eigenen Meinung, sondern die hört ihr dann ja hier. Aber ich habe einfach mal gesammelt und aufgeschrieben, was ich so gelesen, gehört habe. Und allgemein gehen die Atlanta Falcons schon als Winner auch in der Free Agency weg. Ich habe auch Kirk Cousins reingeschrieben, weil der 100 Millionen nochmal gemacht hat als 35-Jähriger. Das ist schon sehr ordentlich. Also gerade auch, wenn man sich überlegt, Kirk Cousins ist ein, für mich, wenn ich ihn einordnen würde, B-Tier, also nicht A, nicht S-Tier, sondern wirklich vordere B-Tier, und da ist der Preis schon echt, Falcons haben schon ordentlich Geld gelassen, um ihn sich zu holen. Ich meine, klar, das Quarterback-Play der letzten Jahre war eher unterdurchschnittlich, seit Matty Ice weg ist, von daher ist das vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, aber ich will ganz offen sein, der Typ ist 35, kommt aus einer Verletzung und hat jetzt nicht mehr Justin Jefferson, und auch wenn Kyle Pitts und Bijan Robinson zwar möglicherweise fantastische Spieler sind, nichts ersetzt Justin Jefferson. Der Junge ist da nochmal eine ganz andere Liga im Vergleich zu den beiden. Und der wird Kirk Cousins fehlen, weil sehr viel seines Erfolgs auch auf diesem Wide Receiver aufgebaut hat. Von daher, ich sehe auch noch nicht, dass die, also ich schlafe deswegen nicht unruhiger. Ich glaube, da ist noch viel Möglichkeiten offen für uns und für die Bucks.
Und da kommt für mich der Punkt, Kyle Pitts hat in noch nicht einer Saison, in noch nicht einem Spiel wirklich den vierten Overall-Pick irgendwo gerechtfertigt, muss ich sagen. Ist für mich ein großer Name, nicht viel dahinter. Du hast Drake London vergessen, den sie haben. Ja, aber wie gesagt, diese Falcons-Offense macht mir absolut keine Angst. Ich weiß nicht, wie Jules das Ganze sieht.
Ich glaube, sie ist schon besser geworden. Ich glaube, diese College-Style-Offense, die sie zuvor war, hat uns weniger gelingen, als sie jetzt sein könnte. Ich glaube, sie sind deutlich besser. Man muss schauen, es steht und fällt, wie es harmoniert. Wenn es sehr, sehr gut harmoniert und wenn wirklich Kirk Cousins an seine Leistung in Minnesota anschließen kann, dann sind sie, glaube ich, gefährlich. Ob es zusammenpasst und wie du halt diese Spieler, Drake London, Kyle Pitts, Bijan Robinson, wenn du die gut einsetzen kannst, ich glaube schon, dass sie gefährlich sein können. Wie sie zusammen harmonieren, das ist halt die Frage. Und wie dieser Justin Jefferson-Typ, ob es diesen einen Typ dann bei den bei den Falcons geben wird und ist es dann eher Kyle Pitts oder Drake London? Das ist das, was ich mir frage. Ich bin wirklich gespannt. Ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt die nächsten Jahre schlaflose Nächte über die Atlanta Falcons habe, aber ja, ich muss das auch sagen mit dem ausstehenden Angebot von den Atlanta Falcons Germany. Aber nee, ich bin einfach gespannt, mich würde interessieren, wie einfach die Target Share, wie die Verteilung der Skill Positions jetzt mit Kirk Cousins sein wird. Das ist das, wo ich eigentlich am meisten gespannt bin. Und ich glaube, wenn das damit steht und fällt, es auch, wie gut sie dann wirklich in der Offense sein werden. Olin haben sie auch eine sehr gute, das darf man auch nicht vergessen. Also sie haben auf jeden Fall genug Material da, um als Falcons-Fan sehr optimistisch zu sein.
Ja, das da vielleicht noch zwei Sätze nochmal dazu. Ich bin da, Jules hat es gesagt, also es steht und fällt einfach damit, was das offensive Scheme am Ende sein wird, wie die Arbeitsverteilung aussieht und wie gut es harmoniert. Also es sind eine Menge Teile da, das müssen wir einfach sagen. Auch Kyle Pitts ist zwar, hast du vollkommen recht, Ben, ist nur momentan nur ein großer Name, aber auch Kyle Pitts hat irgendwas mal getan, um seinen vierten Pick zu rechtfertigen. Und wenn er das, also wenn das funktioniert, ist so ähnlich wie die Saints, wenn alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann, und dasselbe Mantra gilt jetzt auch für die Falcons, und wenn da die Teile irgendwie ineinander greifen, dann kann das schon echt gefährlich werden. Aber momentan schlafe ich sehr ruhig.
Ich sehe da Parallelen zu den Broncos tatsächlich mit dem Russell Wilson Signing. Die Gefahr ist ja relativ hoch, dass du hier bleibende Schäden über die nächsten Jahre jetzt erzeugt hast. Lassen wir uns überraschen, Jules. Mich würde nur interessieren, wenn du zu den Atlanta Falcons Germany wechseln solltest, was macht Manu dann, wenn sein größter Widersacher nicht mehr da ist? Wir wollen weitergehen mit einem ehemaligen Atlanta Falcons, nicht Calvin Ridley. Und da muss ich sagen, what the fuck, was machen eigentlich die Tennessee Titans? Ich habe die Entlassung von Mike Rabel schon nicht verstanden. Und jetzt holst du dir Calvin Ridley, der die letzten Jahre nicht viel zerrissen hat in der NFL, zahlst ihm $92 Millionen, 50 Millionen davon garantiert, mit, und jetzt kommt dieser Gag an der Sache, dem Hintergrund, dass du AJ Brown, der mittlerweile einer der besten Wide Receiver der NFL ist, vor ein paar Jahren nicht bezahlen wolltest. Was macht dieses Management bitte? Klar, für Calvin Ridley ist es, das ist ein Steal für Calvin Ridley. Also der hat, der hat eine Robbery, würde man sagen. Der hat sie ausgeraubt, die Titans.
Der hat wohl gut auf sich selber gesetzt, glaube ich. Der braucht noch ein bisschen, glaube ich. Ich frage mich, ob das die Art von Rebuild ist, die sich viele bei den Saints gewünscht haben. Ja, ich verstehe es, aber das Einzige, was man sagen muss, ist, Cap ist jetzt, wenn man es der Inflation anpasst, ein bisschen weniger, aber ja, ich hätte dann auch in erster Linie AJ Brown behalten gehabt und nicht Calvin Ridley, weil das Problem mit Cap, du kannst nicht Cap sparen, du musst es trotzdem ausgeben und dann musst du auch solche Verträge geben. Deswegen, ein Reach, aber auch ein Division Rival. Ich weiß nicht, ob man, wenn du dir einen Receiver holst, ob es dann Calvin Ridley, dann mach's mit Keenan Allen oder so, oder weiß Gott, oder wir machen Reach mit Michael Thomas, und aber Calvin Ridley?
Boah. Ich habe den reingeschrieben, weil ich meine, obviously, der Preis ist heiß, also der Junge hat Geld gemacht ohne Ende. Die Titans allgemein sind oft sehr, sehr gut weggekommen als Team, das sich sehr stark verstärkt hat. Ich sehe es nicht. Ich denke, dass da, keine Ahnung, dass der Bill O'Brien-Geist von den Texans, die es jetzt endlich losgeschüttelt haben und auch einer der Gewinner der Free Agency sind in meinen Augen, weil sie sich sehr stark verstärkt haben, ist der Geist einfach mal weiter und die Titans fangen jetzt an, ganz wilde Nummern zu schieben. Wir erinnern uns, wir traden die Nummer 1 Wide Receiver weg, weil wir nicht bezahlen wollen, und dann haben wir aber ganz viele tausend andere Probleme, weil der Nummer 1 Wide Receiver eigentlich ganz gut war und wir das Loch aber nicht billiger gestopft bekommen. Ich verstehe es nicht. Wenn die Titans damit glücklich sind, hey, lass sie glücklich sein.
An dieser Stelle spare ich mir einen Witz von Calvin Ridley Wetten und $50 Millionen, die er da jetzt einsetzen kann. Weiter geht's, du hast die Texans schon genannt als großer oder als einer der Gewinner der Free Agency. Da glaube ich, brauchen wir jetzt so nicht näher eingehen. Haben sich sinnvoll verstärkt, und ich glaube, der Angriff kommt, da der Rebuild bei den Texans langsam scheint wirklich Früchte zu tragen, sind da auf einem guten Weg, glaube ich, kann man sagen.
Ja, und vielleicht noch billig, also wirklich, wirklich billig verstärkt. Das war schon beeindruckend, ja.
Die Defensive Tackles hast du mit aufgeschrieben. Klar, die Position haben wir auch gemerkt letztes Jahr, wenn du auf Defensive Tackle nicht so stark besetzt bist, dann kann es in die Binsen gehen, und dass hier Chris Jones zum Beispiel eben einen fetten Vertrag bekommt, war nicht anders zu erwarten. Oder auch Christian Wilkins hat bei den Raiders Fat Payday gehabt. Alles in Ordnung. Wir wollen uns bei den Gewinnern noch die Eagles anschauen. Bei den Eagles war so mit Fletcher Cox und Jason Kelce, haben sie verloren, haben beide ihre Karriere beendet, wirklich zwei Eckpfeiler im Team. Die Philosophie der Eagles scheint aber zu funktionieren und macht im ersten Moment gute Sachen. Also muss man das Management im ersten Moment loben. Du hast den Edge-Rusher geholt mit Bryce Huff, der nicht der schlechteste Name ist. Du hast Jaquan Barkley dir gesichert. Auch CJ Gardner-Johnson hat man wieder zurückgeholt. Bin ich gespannt, wie der empfangen wird in Philly, nachdem er sich auch etwas abwertend darüber geäußert hat, wo er dann gegangen ist. Die Needs gestopft. Erwartet ihr denn, dass die Eagles nächstes Jahr wieder voll angreifen können? Sind sie top in ihrer Division und auch generell in der NFC? Oder seht ihr das auch nur mehr als Strohfeuer?
Nein. Ja, dann gehe ich zuerst. Also Jason Kelce hat ja schon gesagt, naja, hätte er gewusst, dass Saquon Barkley kommt, hätte er sich das vielleicht nochmal überlegt, ob er die Karriere beendet oder nicht. Das verstehe ich schon. Also die Eagles haben, sie haben Löcher gehabt, so, und sie haben auch weiterhin Löcher. Sie müssen im Draft noch ein paar Dinge machen. Aber sie haben es geschafft, sich sehr gut zu verstärken. Also wirklich an verschiedenen Ecken Qualität nachzulegen. Und das macht sie für mich, wir werden auch gleich noch auf die Loser-Seite gehen, das macht sie für mich mehr oder weniger schon zu den Favoriten der Division. Sie waren letztes Jahr auch nicht schlecht. Sie hatten diesen wahnsinnigen Kollaps, ähnlich wie die Steelers damals, die auch 11 Siege hatten nacheinander und dann wirklich kollabiert sind. Das gibt es wohl öfter mal, keine Ahnung, woran das lag. Aber man hat jetzt auch in der Offseason genügend Zeit gehabt, nachzujustieren, darum sich zu kümmern. Und ich halte Jalen Hurts, auch wenn er nicht der Top-Quarterback ist, ich halte ihn schon für unter den Top 10 sich befindlich momentan noch. Und damit sollte das möglich sein. Und wenn er an diese Leistung anknüpfen kann und man ihn da noch ein bisschen unterstützt, und Saquon Barkley ist, was das angeht, eine Riesenunterstützung. Wir alle haben das gesehen, wie auch mittelmäßige Quarterbacks mit Alvin Kamara deutlich besser geworden sind. Dann können die Eagles für mich schon wieder sehr weit oben angreifen.
Entschuldigung.
Evan, ey, dann mach dann noch so einen Tag zu den Eagles, dann hätte ich dir nämlich den Übergang gegeben zu den Verlierern. Aber wenn du zu den Eagles noch was ergänzen willst, dann gerne.
Also erstens, ich frage mich, so hart das jetzt klingt, wie hoch die Snapshare für Saquon Barkley sein wird, weil sie sind trotzdem nicht der einzige Running Back dort. Ich glaube, sie wollen trotzdem mit mehreren Running Back starten. Es gibt Spiele geben wahrscheinlich, wo er mehr benutzt wird und dann Spiele, wo er weniger genutzt wird. Einfach weil man auch weiß, nicht mehr der Jüngste und Verletzungen hat es gegeben. Du willst denn doch schon über ein ganzes Jahr auch intensiv Jänner noch weiter zur Verfügung haben. Darauf bin ich gespannt. Und man darf nicht vergessen, das größte Signing hat man, glaube ich, völlig ignoriert bei den Eagles mit Zach Bourne. Aber ja, die Frage ist halt wieder, wo die Offense, ob die zur alten Stärke zurückkommen können, weil das, was die Eagles am Schluss abgeliefert haben, das sah wirklich nicht mehr schön aus.
Wobei dazu vielleicht noch zwei Sätze. Saquon Barkley ist schon ein sehr guter Scheme-Fit, weil die Eagles gerade mit ihrer sehr mobilen, lauflastigen Offense halt wirklich auch einen hohen Running-Back-Anteil haben und Saquon Barkley halt die perfekte Mischung ist aus, du brauchst ihn nicht als Power-Running-Back, sondern du kannst ihn sehr bewusst einsetzen in verschiedenen Formationen, auf verschiedenen Positionen, sowohl als Pass-Catcher, als auch als Running-Back, als auch als Decoy. Das ist schon ziemlich geil. Also da kann man schon eine Menge mitmachen.
Gut, und wo die Eagles sind, sind die Cowboys natürlich nicht weit. kommen wir eher zu den Verlierern. Die Dallas Cowboys, haben die überhaupt mitbekommen, dass Free Agency angegangen ist? Wo sind die gedanklich? Was haben die vor? Phil, was ist der Plan von den Cowboys? Sie haben ja nicht viel gemacht. Also generell wirklich nichts gemacht eigentlich. Sie haben keine Verträge umstrukturiert, sie haben keine Verpflichtungen, sie haben auch kaum Abgänge gehabt. Was ist da der Plan? Ich meine, wenn du dasselbe Team wie letztes Jahr aufs Feld schickst, dann musst du auch mit demselben Ergebnis rechnen und das war sicherlich zu wenig für die Cowboys.
Ja, sie haben Eric Kendricks geholt, Linebacker, aber ansonsten gar nichts. Also wirklich wie tote Maus, nicht bewegt. Auch die Verträge, und das ist ja das, was du angesprochen hast, sie haben auch Prescotts Vertrag nicht angerührt, Lamb, Parsons, also alles so Dinge, die man halt mal machen müsste, wo man auch wirklich jetzt Zeit hatte, weil gerade dadurch, dass du nichts getan hast, hast du ja die Planungssicherheit in die Zukunft hinein, dass du sagen kannst, naja gut, wenn wir das nicht machen, können wir das ja so und so gestalten. Ich weiß nicht auswendig, wo die Cowboys beim Cap stehen, aber da wäre mit Sicherheit auch noch ein bisschen was möglich gewesen. Ja, dann ist vielleicht das Mindset der Cowboys einfach an der Stelle zu sagen, naja, uns hat letztes Jahr nicht so viel gefehlt, uns hat letztes Jahr ein Linebacker und ein paar Draftpicks gefehlt, um zum Super Bowl zu kommen und ein bisschen Glück. Und dann probieren wir es dieses Jahr halt nochmal mit derselben Mischung. Ob das funktioniert, wir werden es sehen. Ich bin nicht so überzeugt.
Ich finde es schockierend, dass sie bei Dak Prescott nichts machen. Man darf nicht vergessen, der geht in sein letztes Vertragsjahr rein. Der ist 2025 Free Agent. Da bin ich mal gespannt, weil ja, es war eine bittere Playoff-Niederlage, aber wie viele Punkte haben die eingeschenkt bekommen? Also an ihnen hat sie nicht gelegen. Das müsste eigentlich meine Nummer 1 Priorität sein, einen Top 5 Quarterback der Liga. Für mich eigentlich Top 3 sogar, aber ja, da streiten sich die Geister. Aber ein Top-Quarterback.
Wie bitte? Einen ja. Top 3 Quarterback? Und der. Also, okay, wir brauchen, da reden wir nochmal drüber.
Die Reaktion spricht Bände von Phil und mir. Also, es war so dieses.
Also, ich bin also bei Top
5. Top 5 auf jeden Fall.
Nicht mal das. Also, bei Top 5 zucke ich schon. Aber jetzt, bei Top 3 bin ich aus dem Fenster.
Also jetzt, das ist ja ich weiß jetzt, wenn es auf mich einschlagen, aber wenn man sich die Saison anschaut, kann mir keiner sagen, dass Patrick Mahomes ein besseres Jahr hatte als Dak Prescott. Er hat den Super Bowl gewonnen, er hatte gut gespielt in Playoffs, aber in der Regular Season kann mir keiner erzählen, dass zum Beispiel Patrick Mahomes. Aber darum soll es jetzt nicht gehen in der Folge. aber dass man den nicht bezahlt, aber ihr seid mir schon eigentlich, die Cowboys müssen Prescott eigentlich verlängern, oder?
Nein. Ich gehe das mit, dass du sagst, du hast irgendwo einen Top 10 Quarterback. Ich weiß auch nicht, wenn nächstes Jahr alles auf den Markt kommt, auswendig. Aber du musst schauen, dass du am Ende mit dem Team, was du hast, weiterkommst als erste Playoff-Runde oder zweite Playoff-Runde. Dementsprechend, wenn du den Wurf mit Prescott nicht schaffst, musst du schauen, dass du es irgendwie anders hinbekommst. Grüße gehen hier raus an die Bills mit Josh Allen. Genau dasselbe. Guter Quarterback, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn du es nicht geschissen bekommst, in den wichtigen Momenten die Spiele zu gewinnen, ja, was bringt's dir dann? Du musst schauen, dass du aus der Prime von den Quarterbacks das meiste rausholst. Und wenn die Nerven versagen und du keine Titel gewinnst, dann kannst du nicht sagen, ja gut, bin ich zufrieden, wenn wir maximal mal ins Halbfinale oder eben in den Championship kommen, aber nie den Super Bowl erreichen. Wenn man damit sagt, gut, damit ist man zufrieden, kann ich als Philosophie nicht nachvollziehen. Und wenn Prescott das nicht hinbekommt, egal aus welchen Gründen. Klar, wenn ihn die Defense verlässt, okay, ist so. Aber sonst, ich finde, Prescott hat niemals die Audienz auf dem Platz irgendwo, weil diese Autorität, die ein Pat Mahomes da mitbringt, oder die ein Aaron Rodgers mit sich mitgebracht hat, oder ein Drew Brees, oder ein Tom Brady, das sehe ich bei Prescott gar nicht. Also für mich in den entscheidenden Momenten hat er halt auch nicht geliefert. Oder nicht genügend geliefert.
Simple Frage. Wie oft waren die Cowboys in den Playoffs? Wie viele Playoff-Spieler hat Dak Prescott gewonnen? Einfache Frage.
Ja,
so.
Ja. Aber das steht ja und fällt ja nicht mit dem Quarterback alleine.
Nee,
ja,
aber wenn du es nicht schaffst, dann also, was sollen die Cowboys denn machen? Sollen die Cowboys dem, also ganz, ganz einfach, wenn die Cowboys ihn bezahlen wollen für das, was sie ihm zurechnen an Leistung, müssen sie ihn teuer bezahlen. Und wenn sie ihn teuer bezahlen, stehen sie vor demselben Problem wie alle anderen Teams. Wie kriegst du mehr Qualität? Weil anscheinend reicht es mit der vorhandenen Qualität nicht. Du hast Passes, du hast einen super Linebacker, du hast eine geile Offense, du hast einen guten Quarterback. Wenn du mit diesem Mindset reingehst, musst du ja irgendwo mehr Qualität hinzugewinnen. Und wie machst du das, wenn du deinem Quarterback noch mehr Geld zahlen musst? Also wie soll diese Rechnung gelöst werden?
Ja, ich verstehe das schon, aber ganz ehrlich, gib mir irgendeinen Quarterback. Hätte der in dem Playoff-Spiel, ich weiß jetzt gerade gar nicht, gegen wen sie da sang- und klanglos untergegangen sind, in der ersten Playoffs-Woche, aber Patrick Mahomes wäre, da hätte er da auch nicht besser ausgesehen.
Patrick Mahomes hat jedes Mal, wenn die Chancen gegen ihn standen, alles gedreht.
Ja, aber da war die ganze Mannschaft hat dann besser gespielt. Es hat die Offense besser gespielt, es haben die Receiver besser gespielt. Es war auch Patrick Mahomes besser. Patrick Mahomes in Playoffs ist ein Wahnsinn. Der hat unglaublich gut gespielt. Das will ich auch, ihm auch nicht wegrennen. Aber das kannst du nicht erzählen, dass quasi eine ganze Mannschaft versagt oder eine ganze Unit, dass du es dann auf einen anderen Spieler, nur auf einen einzelnen Spieler runterreduzierst.
Leute, wir schweifen ab, weil Dak Prescott ist noch nicht Free Agent und Phil hat sowieso gerade geschrieben oder vorhin geschrieben, er möchte eine Sonderfolge mal zu den Veteran QBs und das ein bisschen aufarbeiten. Lass uns das doch da aufarbeiten. Weil alles klar. Prescott ein Top 10, Top 15
oder gar kein
guter Quarterback ist.
Gegen die Packers. Ja. 48 Punkte eingeschenkt. 48 Punkte.
Ja. Ja, wir sind aber kein Dallas Cowboy Podcast, deswegen wollte ich das jetzt eigentlich nur kurz ankreiden.
Nein, wenn sie gut zahlen, weiß ich nicht.
Ah, ja, können wir weitermachen mit dem eigentlichen Folgenthema, danke. Jules, die Chargers als nächstes, die haben kein Quarterback-Problem, beziehungsweise da ist eigentlich relativ klar, dass Justin Herbert hier weitermachen, ist klar. Jim Harbaugh hat erstmal gesagt, ich komme und ich werfe alles über den Haufen. Du hast kaum Skill-Player wirklich verlängert. Mike Williams, Keenan Allen haben die Chargers verlassen, auch Austin Eckler. Richtig, jetzt zu sagen, hey, mit den Spielern hat es die letzten Jahre davor auch nicht funktioniert. Ich mache jetzt den Hardcut und Jim Harbaugh darf sich das Team so aufbauen, wie er will und kriegt die Zeit. Oder schlagt ihr so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammen, weil Stand jetzt hat Jim Harbaugh halt Justin Herbert und dann war's das.
Also ich kann ja anfangen, weil wir kennen ja alle Jules Mann, Justin Eckler. Austin Eckler. Ich war bei Justin Herbert. Genau. Nee, also ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Die Chargers für mich mit die klarsten Verlierer. Vielleicht hat es einen langfristigen Plan. Das ist vielleicht auch gar nicht so sinnvoll, gar nicht so unsinnig zu sagen, naja, werden wir die ganzen Altlasten los und planen halt in die Zukunft hinein. Aber die Chargers haben wahnsinnig, wahnsinnig viel Leistung verloren. Wide Receiver, Skill Position, aber auch sowas wie jemand wie Jared Everett, der ein Tight End war, oder Kenneth Murray, Linebacker, auch einfach in der zweiten Reihe des Teams verloren. Das ist ja am Ende des Tages, da sind wir, glaube ich, relativ einig, am Ende auch mit die entscheidende Reihe, weil Skillplayer immer toll, aber gerade ob du eine gute zweite Reihe hast, entscheidet super, super oft über Sieg oder Niederlage und über ob du eine richtig gute Saison hast oder nur eine mittelmäßige Saison. ja, einfach keinen Ersatz geholt und so unendlich viele Draftpicks haben sie auch nicht, um da alle Löcher zu stopfen. Keine Ahnung, das ist ein langfristiger Plan, aber wenn wir uns an Justin Herbert angucken, also Justin Herbert geht halt auch bald in ein Vertragsjahr hinein, beziehungsweise ich glaube, der hat einen Vertrag bekommen, ne? Aber wird auch nicht mehr jünger und wird auch irgendwann teurer. Dementsprechend, nun ja, sehr gespannt, was die Chargers davor haben.
Ja, auf jeden Fall. Man, zu Austin Eckler, ja, ich mag ihn, aber er war halt auch nicht zum Anschauen. Das sah auch übel aus und man hat ihn auch nicht mehr so eingesetzt. Wenn man sagt, man orientiert sich in die Zukunft, ja, alles über den Haufen schmeißen, kann ich immer sagen, ja, in 35 Jahren haben wir da einen Plan, da ist gerade ein Riesentalent, das könnte bis dahin sein Neugeborenes haben, das dann vielleicht in Draft eligible ist. Das ist schön, wenn man so plant, aber man geht halt wirklich von Null los. Man geht von Null los, man schaut, dass man jetzt wahrscheinlich gut draften kann, vielleicht ein bisschen auch Kapital einholt und dass man da nochmal angreift. Bin ich ein Fan davon? Nicht so hart. Ich persönlich mag es nicht. Ich hätte mir gern ein paar Spiele da noch gehalten, aber sie haben eine Idee und für den Owner habe ich eh nichts übrig. Deswegen, ja, von dem her schauen wir einfach mal, wo es hingeht. Aber ja, für Justin Herbert ist jetzt, glaube ich, nicht gerade die lustigste Phase.
Definitiv. Konsequent ist es auf alle Fälle von den Chargers. Konsequent ist es auch zu sagen, die Quarterback-Class 2021 und 2022 war nicht die stärkste. Wir wollen uns die Verlierer da ein bisschen anschauen. Justin Fields, Kenny Pickett, auch ein Mac Jones. Da mal aufgefasst, die 2021er Quarterback-Class mit Trevor Lawrence, Trey Lance und so weiter und so fort, dass Trevor Lawrence der Einzige, der übrig geblieben ist. Krass, hätte ich nicht erwartet. Und von den Patriots zum Beispiel auch relativ konsequent zu sagen, Mac Jones, er kriegt keine weitere Chance, neue Trainer, Mayo, neuer Head Coach, darf sich wen Neues suchen und seine Ära da quasi aufbauen. Wie seht ihr die Thematik um die Quarterbacks? Werden sie zu früh aufgegeben? Wird hier zu schnell gepanickt? Und gerade bei Kenny Pickett, die Saints haben mitgeboten. Am Ende hat sich Pickett für die Eagles entschieden, beziehungsweise auch die Steelers haben das Angebot von den Eagles ein bisschen besser gefunden. Hättet ihr Pickett gern bei den Saints gesehen als Backup oder nicht? Also ich weiß, Manu zum Beispiel hatte damals, wäre im Draft ja gerne für ihn hochgegangen. Wie seht ihr da die Thematik?
Nee, weil ich glaube, er hat schon Ansprüche auf Starting Position und die hat er bei den Saints momentan halt nicht. Momentan geht bei unserem Quarterback nichts vorbei, das ist Derek Carr. Etwas, was vielleicht Manu auch noch nicht ganz akzeptieren kann oder möchte. Deswegen, ja, ich verstehe es halt nicht, ihn zu holen. Ich wäre einfach lieber mit einem Veteran gegangen. Aber ja, schlecht wäre es auf jeden Fall nicht gewesen. Panikt man mit den Quarterbacks? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, die Teams, die sie von ihren Quarterbacks jetzt getrennt haben, sprich Patriots, sprich Bears, das sind Teams, die jetzt einfach die Möglichkeit haben, sich jetzt einen neuen Rotdiamanten zu holen. Wir wissen, es steht eigentlich schon in Büchern, dass die Bears Kelly Williams nehmen werden, um bei den Patriots prep up zu werden. JJ McCarthy, Bo Nix, Jaden Daniels, mal schauen. Vielleicht fällt auch ein Quarterback komplett. Aber es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Und sie sind sich wahrscheinlich positiv, dass da nicht nur sondern mehrere Kandidaten gibt, die ihnen da einen Umschwung bringen können. Deswegen ist es immer auch daran gebunden, was habe ich und was kann ich mir auch gleichzeitig holen. Weil nur wenn ich sage, okay, mit Kenny Pickett komme ich jetzt nicht weit, ja, kannst du dir auch den Ersatz holen dafür? Das ist halt auch immer die Frage, die man sich stellen muss. Wenn du das nicht kannst, nimmt man dir quasi die Möglichkeit ab, dann musst du es weiter probieren.
Deswegen habe ich auch gesagt, ich hätte gerne eine Sonderfolge zu Veteranen-QBs und den Broncos. Ich habe da in den letzten 5-6 Wochen so eine These gebastelt. Die werde ich dann auch in dieser Folge präsentieren. Aber ich glaube, dass das, was wir jetzt sehen, so ein bisschen die Auswirkung einfach davon ist, das Quarterback-Karussell dreht sich immer, immer, immer schneller. Und das ist das, was für die Skill-Position schon immer galt, so Running Backs, naja, das dreht sich wahnsinnig schnell, kannst mal hier getradet werden, mal da getradet werden. Das fängt langsam an, auch auf die Quarterbacks Überhand zu nehmen, weil die Teams nach dem schnellen Erfolg gehen. Und wenn der Quarterback innerhalb von 4 Jahren nicht liefert, ist er weg vom Fenster. Ja. Weil auch die Coaching-Staffs...
Früher teilweise, glaube ich, auch.
Phil, es geht ja nicht mal mehr um 4 Jahre. Schau dir die 49ers an mit Trey Lance. Die haben wirklich 3 Erstrunden-Picks gleich abgegeben und eine Wagenladung Picks zu den Dolphins rübergefahren. dann ist er ja viel verletzt, Pech, funktioniert eine halbe Saison nicht wirklich und dann geht er für einen Viert- oder Fünftrunden-Picks zu den Cowboys. Ja, ja. Finde ich schon krass, auch Kenny Pickett, die Steelers haben den an
17
oder 16 gezogen. Wow.
Der Wert, also der Wertverlust von Quarterbacks auch nimmt enorm zu, also auch die Art und Weise, wie du zahlen musst. Das, also ich mache die ganze Theorie alles in der Folge, es gibt wahnsinnig spannende Sachen, über die ich dann auch gerne reden würde, weil es wirklich ein interessantes Themenfeld ist. Für mich, ja, die Class ist eine Verliererklasse, also ich habe das nicht erwartet, dass das so läuft, wie es läuft. Kenny Pickett, weiß ich nicht, ob der nochmal zurückkommt bei Justin Fields, bin mir sicher, dass er nicht nochmal zurückkommt, der hat einfach zu wenig gezeigt, so sehr ich ihn mochte. Justin Fields ist ein guter Lauf-Quarterback, aber da wird nicht viel mehr im Passing Game kommen. Der hat gezeigt, was er zeigt. Vielleicht, wenn man ihn mal 2 Jahre irgendwo hinsetzt und lernen lässt. Aber allgemein, und das, glaube ich, können wir festhalten, da gehen wir dann auch in der Sonderfolge hoffentlich nochmal drauf ein, Quarterbacks 1 Jahr lang mindestens hinter einem Veteran-Quarterback sitzen lassen und lernen lassen, ist mit Abstand eine der besten Methoden, um wirklich einen echt guten Quarterback zu produzieren. Die Packers haben es jetzt gezeigt, 2 Mal, die Chiefs haben es gezeigt und das Problem ist, da sind wir wieder bei der Schnelllebigkeit, dass die meisten Teams sich das gar nicht mehr trauen. Keine Teams haben die Zeit, 1 Jahr lang zu warten. Justin Herbert, bestes Beispiel, das war derselbe Plan. Nach 6 Wochen, weil sich der Quarterback verletzt hat, haben sie Justin Herbert reingeworfen. Statt zu sagen, da werfen wir halt lieber den zweiten Backup rein, aber wir schmeißen nicht unseren Rohdiamanten rein, sondern wir geben Zeit und lassen uns Zeit. Und das, naja.
Ja, aber da kommt jetzt auch diese ganze Semantik des Drafts. Pick ich nach Needs oder nach dem vorhandenen Potenzial, was da ist? Und ich stimme da schon deiner Meinung zu. Ich meine, das zeigt ja gerade bei den Quarterbacks, dass die sitzen, wenn du sie 2 Jahre sitzen lässt. Ob du mit dem Druck von den Fans damit klarkommst oder auch macht es der Spieler so. Ich glaube, Jordan Love, der war richtig pisst, bis er jetzt dran kam, weil 4 Jahre hinter Aaron Rodgers zu sitzen, macht keinen Bock, das verstehe ich schon, oder 3 Jahre waren es. Aber es hat sich gezeigt, das ist der richtige Weg. Insofern, ja, cooles Thema. Phil will, glaube ich, eine Sonderfolge nach der anderen machen. da wird noch was kommen bei den Trainingscamps. So, dann wollen wir noch zusammenfassen. Die Broncos. Du hast geschrieben, Löcher im ganzen Team, das Wilson-Experiment ist gescheitert. Keyspieler wie Jerry, wo war Jerry Jeudy? Ein Keyspieler von den Broncos. Ich glaube, die haben heute noch Albträume, dass sie CeeDee Lamb nicht genommen haben an der Stelle. Aber klar, Sean Payton hat gut Arbeit vor sich bei den Broncos. Das ging halt einfach nicht auch auf die Karte Russell Wilson gesetzt und richtig, richtig reingeschissen.
Ja, Pech gehabt. Auch ein Fall für die Veteranenfolge. Der Wert von Veteranen-Quarterbacks hat in den letzten Jahren exponentiell zugenommen. Und auch die nochmal spät in ihrer Karriere zu tauschen. Wir sind auch ein Beispiel davon. Und leider geht es in den seltensten Fällen vollkommen auf. Naja, machst du nix, ne?
Jo. Dann zum nächsten Team, wo du so ein bisschen Bauchschmerzen hast. Die Seahawks, Pete Carroll nicht mehr da. Hier auch mehr der Fokus auf Rebuild. So siehst das du zumindest.
Ja, ich habe 3 Teams bei erwähnenswert hingeschrieben. Seahawks definitiv. Es spielt halt, also ne, nachdem man auch Pete Carroll hat gehen lassen, er gegangen ist, so ganz klar ist mir das bis heute nicht, was da jetzt genau abgelaufen ist. Man legt auf Rebuild Wert. Geno Smith, klar, es war die Cinderella-Story, aber auch der Junge wird es alleine nicht mehr reißen. Ist auch mittlerweile zu alt, um da jetzt langfristig der Franchise-Quarterback zu werden. We will see.
Jo. Und dann, wo Jules jetzt zur Sprache kommt oder wo ich eine super Brücke bauen kann, die Ravens haben sich ja mit Derrick King Henry verstärkt, sonst mehr Abgänge gehabt. Jules, wie komme ich von Derrick Henry zu Regeländerungen in der NFL? Ziemlich schnell, nämlich die Hip-Drop-Tackles wurden verboten. Jetzt gab es natürlich viele Memes, wie willst du so einen Derrick Henry eigentlich ohne stoppen? Jules, es wird viel gehatet gegen diese Regeländerungen. Es gibt viele, die sagen, wir entwickeln uns immer mehr Richtung Flag Football und das hat doch mit dem klassischen Football nichts mehr zu tun. Du stößt da in eine ganz andere Richtung, in ein ganz anderes Horn rein, wo du sagst, es ist schon lange überfällig, dass dieses Hip-Drop-Tackle verboten wurde. Um was geht's denn da genau? Darf ich denn jetzt an der Hüfte gar nicht mehr attackieren? Klär doch das mal auf für alle, die es jetzt nur gelesen haben, aber gar nicht genau wissen, was steckt denn da dahinter, hinter diesem ganzen Verbot?
Genau, weil es war auch in der Football Bromance wurde es behandelt und es war auch da, es ist falsch, weil wenn du mich fragst, wie stoppst du Derrick Henry, wenn er bei dir vorbei ist? Hip-Drop-Tackle, so stoppe ich ihn. Weil Hip-Drop-Tackles sind nicht verboten, es wird nur der Überbegriff dafür verwendet. Es ist eine einzelne Technik, die dabei zum Anwenden kommen muss, dass es gepfiffen wird. Man hat sich angeschaut, die Analysten, im Schnitt kommt das einmal pro Spiel vor. Ich habe definitiv mehr als einen Hip-Drop-Tackle pro Spiel gesehen. Es geht um diese sogenannte Swiffle-Technik und die wird, und es soll auch nur dann und wird auch nur dann gepfiffen, wenn es wirklich ganz eindeutig ist. Man hat auch gesagt, im ersten Jahr wird es eher so sein, dass es nicht immer gepfiffen wird, dass man es erst mit Geldstrafen macht, vielleicht auch mit Schulungen, pipapo, dass einfach auch die Defender, weil man muss ihnen natürlich die Chance geben, dass sie sich da auch anpassen können. Aber die Regel ist wichtig. Es muss sich einfach kontinuierlich, muss sich das Spielstil entwickeln. Von Highschool-Level, von den untersten Level muss es beginnen, dass es gleich so gelehrt wird, dass du es nicht erst in der NFL als umlernen musst. Aber prinzipiell, weil es ist im Rugby auch genauso das gleiche mit derselben Regel. Es geht darum, dass wenn ich jetzt meine Arme um die Hüfte von hinten umschließe, darf ich mich nicht eindrehen und fallen lassen. Dass ich mich dann hochschmeiße, dann durch mein eigenes Eigengewicht ihn runterziehe. Das ist quasi vom Prinzip wie ein Horse-Collar-Tackle, nur weiter unten. Weil da einfach die Proportion an, es kommt so häufig vor und es entstehen so viele Verletzungen, ist einfach exorbitant. Deswegen, Hip-Drop-Tackles sind völlig normal. Es wird nur gepfiffen, wenn Hip-Drop-Tackle, das heißt von hinten um die Hüfte beide Arme, dieses Eindrehen, dass ich mich eindrehe und mich dann mit dem Körpergewicht runterziehe. Erst das in dieser Kombination macht das Foul aus. Man muss auch dazu sagen, das passiert selten, wirklich extrem selten. Man hat gesagt, im Schnitt einmal pro Spiel. Es wird einfach nur Hip-Drop-Tackle abgestuft, aber über 90% der Hip-Drop-Tackles sind weiterhin völlig legal, weil ansonsten, sobald ein Spieler bei dir Ballkarriere bei dir vorbei wäre, kann sagen, ja passt, ich müsste den jetzt wieder zurück überholen, damit ich den von der Seite oder von vorne überholen, dann tackeln kann. Das geht nicht. Also wirklich, es klingt schlimmer als es ist. Ich verstehe schon, dass man es den Defendern nicht immer leicht macht, aber die Alternative ist einfach, so spielen, wie du spielen willst, oder willst du auch spielen, ohne dass sich die Spieler ernsthaft verletzen? Weil ja, es ist ein Kontaktsport, aber das ist ein Verletzungsrisiko, was über dieser Norm drüber geht. Deswegen, mich stört es immer, wenn man sagt, ja, es sind Footballspieler. Das ist im Rugby, wurde diese Regel auch eingeführt und es hat dort super funktioniert. Das ist wirklich eine Regel, die schlimmer klingt, als es wirklich ist. Es ist nur eine einzelne Technik und es sind drei Punkte, die da erfüllt werden müssen, damit es dann überhaupt ein Foul sein wird.
Super, danke dafür für den Einblick in die ganze Thematik. Dann darfst du gleich weitermachen, nämlich auch, es gibt eine neue Kickoff-Regel. Wie lautet die denn oder was ändert sich da in Zukunft?
So, mal schauen, ob ich es jetzt noch im Kopf weiß. Also, die Regel wird aus dem UFL übernommen und es schaut dann so aus. Kickoff ist weiterhin von der 35-Yard-Line. Es gibt, kann man gleich sagen, vor allem für die Saints-Fans tut es jetzt wahrscheinlich ein bisschen weh, der Surprise Onside Kick, den gibt es so leider nicht mehr, weil es schaut so aus, die Kicking Unit, die 10 Spieler, stellen sich an die gegnerische, jetzt muss ich nochmal nachdenken, ich glaube es war 30 Yard Line, daneben stellen sich dann die Receiving Unit auf und der Ball wird gekickt, das heißt die 10 Spieler, beziehungsweise die 11 Receiving Units, stehen meilenweit weg vom Kick. Das heißt, der Kicker alleine kickt den Ball rüber und jetzt hängt es schon mal ab, wo der Ball landet. Landet er in der Endzone, wird der Ball an die 20-Yard-Line nochmal gelegt, nicht mehr an die 25-Yard-Line. Und wenn er innerhalb der eigenen 20-Yard-Line aufgenommen wird und nicht retourniert, landet er an die 30-Yard-Line. Es ist hochkomplex, aber es macht ihm halt auch das, es soll wieder mehr Returns geben, das ist die Idee dahinter. Es klingt doch wahnsinnig komplex, es schaut ganz komisch aus, also ich bin mit dem Look noch nicht so warm geworden, ich bin auch generell noch nicht so sicher, ob ich ein Freund von der neuen Regelung sein sollte, aber ja, ich weiß aber noch nicht, was ich genau halten soll. Es schaut für mich noch zu komplex aus. Ich muss auch sagen, ich habe es bei der UFL ein paar Mal gesehen, ich habe es nett gefunden, aber ich glaube, neben der erhöhten Return-Rate, ich glaube nicht, dass die Returns besser werden. Deswegen bin ich da noch etwas vorsichtig.
Ja, es geht halt.
Interess- interessant, dass es in die Richtung geht, es soll wieder mehr Returns geben. Zwischenzeitlich war ja mal im Gespräch, auch diese ganze Return-Geschichte einfach komplett wegzulassen aufgrund des Verletzungsrisikos. Aber klar, wegen mir gerne. Phil, deine Meinung dazu?
Ja, ich wollte halt sagen, ich glaube ganz sehr, dass es um die Returns an sich geht und darum, ob es mehr oder weniger geht, sondern es geht halt darum, diesen Teil des Spiels, der super gefährlich ist, mit super vielen Verletzten immer und schweren Verletzungen einfach zu eliminieren. Ich glaube, das ist so allgemein der Plan der NFL, langfristig, wenn wir uns angucken, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, was sie jetzt tun und was sie auch in Zukunft planen, mehr, also größer werden, also auf dem Globus größere Marke werden und das Spiel sicherer machen. So, das sind die zwei Eckpfeiler, die die NFL in den letzten beiden Jahren massiv, oder in den letzten, nicht beiden Jahren, in den letzten Jahren massiv vorangetrieben hat, haben. So, und das ist halt in der Konsequenz nur logisch, den Kickoff da anzupassen. Ich weiß auch nicht so ganz, ob ich das geil finde oder nicht, weil der Kickoff irgendwie dazugehört, so ein bisschen Tradition. Aber das ist am Ende des Tages, ganz ehrlich, mit der Zeit gehen. Sport muss sich manchmal auch einfach ein bisschen ändern.
Ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass man es probiert. Von dem her verstehe ich das schon. Was ich mir nur denke ist, weil es ist so, die Kicking Unit steht an der gegnerischen 40-Yard-Line und die Return, die Blocker aus dem Return-Team stehen zwischen der 30 und der 35-Yard-Line. Ich denke mir, du sparst dir da schon mal Yardage, die du laufen musst. Ich denke mir, kommen die dann nicht mit noch mehr Saft an? Ob das dann nicht diese Hits intensiver intensivieren können? Das ist das Einzige, was ich mir dabei denke. Aber ja, anscheinend soll es sicherer sein und trotzdem die Möglichkeit geben für mehr Kick-Returns. Ob die Kicks selber attraktiver werden, das bleibt abzuwarten.
Ja. Wie so vieles. Danke für die Einschätzung. Kommen wir zum Ende der Folge hin noch. Klar, es sind noch auf jeden Fall ein paar Free Agents auf dem Markt, die Namen haben, wo ich aber denke, es wird ein bisschen dauern, da wird erst nach dem Draft wieder ein bisschen Bewegung reinkommen und dann haben wir ein MT, ein UBJ ist noch da, ein Elliott, Tannehill, Simmons, alles Namen, die man kennt. Egal, vom Draft wird da nicht allzu viel passieren. Schauen wir auf den Draft. Natürlich mal allgemein, was erwartet ihr? Run auf die Quarterbacks oder nicht? Und wo schätzt ihr die Saints so ein bisschen ein? Hochtraden, runtertraden, was kommt an 14? Einfach mal da ein bisschen eurer Seele freien Lauf geben und einfach mal eine Aussicht geben.
Also natürlich, wenn man wissen will, was die Saints so machen werden in den nächsten oder in diesem Draft in den nächsten Tagen und Wochen, dann lohnt es sich natürlich auch, unsere Mock-Drafts anzugucken und allgemein uns zu folgen und auch Saints Germany zu folgen und da zu gucken, was wir so posten, was wir denken. Allgemein, was ich eine super witzige Entwicklung finde, ist die ganze McCarthy-Sache. Also ganz viele Teams etwas weiter hinten pushen McCarthy sehr, sehr stark und sagen, wie toll er ist. Ich glaube, die Hoffnung ist einfach, dass McCarthy einer der weiteren Top-Quarterbacks ist, dass dann die anderen Quarterbacks ein bisschen weiter nach hinten fallen. Ich finde das aber einfach von der Dynamik des Draftes, und das ist das Schöne in diesem Draft, einfach so, so wild, dass jetzt McCarthy überall gepusht wird. Nur meines Erachtens als mehr oder weniger False Flag und Nebelkerze, um ihn halt anzupreisen, um so einen Hype um ihn auszulösen, um einen Run auf ihn zu ermöglichen, dass dann die Teams hinten dran die nach ihrer Ansicht eigentlich besseren Spieler einsäckeln können. Das finde ich wahnsinnig spannend. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass die Quarterback-Klasse sehr, sehr hart umkämpft sein wird, wieder einmal. Obwohl man ja gesagt hat, naja, die Quarterback-Klasse jetzt hier, naja, vor 2-3 Jahren hieß es noch, oh Gott, ob da irgendwas bei Gutes rumkommt. Und am Ende des Tages, Quarterback, der Need ist immer da bei den Teams. Wir haben es gesagt, Karussell dreht sich rapide. Also, wir werden sehen, was dabei rumkommt. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass es sehr spannend wird, sich die ersten 10 Picks anzugucken, wie jedes Jahr. Aber da wird viel Trade passieren, viel Mindgames. Ja, viele Mindgames. Das wird kein, hier draften wir das, dann das, dann das, sondern das wird schon noch ordentlich spannend sein.
Ich glaube, das kann ein ganz verrückter Draft werden. Und ich weiß nicht, wie die Saints da mitspielen wollen. Auch in Bezug auf Hochtraden, Runtertraden, dass man sich oder raustradet, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, die Saints haben wirklich einen Luxus, dass sie auf so viele Positionen angreifen können. Sie haben, glaube ich, trotzdem nicht diesen einen Must-Need. Ich glaube nicht, dass sie den haben. Es muss, glaube ich, auch nicht Left Tackle sein. Ist wahrscheinlich sehr attraktiv und steht wahrscheinlich sehr weit oben. Aber ich glaube auch, wenn man sich hier zum Beispiel anschaut, Dallas Turner, wenn der irgendwie zu haben sein sollte, glaube ich, ich glaube, die Saints, also wenn er an 14 da sein sollte, nehmen die Saints. Das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, Chase Young macht da nicht so viel Unterschied, weil du brauchst ihm halt auch deine Spieler langfristig und ich glaube, Dallas Turner ist da so ein Kandidat. Vor allem mit Turner haben wir bisher immer noch einen Glücksgriff gehabt. Ich habe meinen Wunschkandidaten, habe ich, dass ich einfach absolut geil finden würde, aber ja, da müsste ich, glaube ich, auf meinen Mock warten, um zu sehen, wer das ist und ob im Mock überhaupt vorkommt. Aber einen Kandidaten habe ich, den ich bei den Saints sehr geil finden würde, wo ich sogar auch ein paar Picks hochgehen würde.
Okay, da sind wir gespannt. Phil hat schon angekündigt, freut euch da, was auf unserem Social Media so kommen wird. Meiner ist ja schon raus, mein Mockdraft. Dazu gerne auch Meinungen über Instagram oder in der Community höre ich gerne. Soweit. Jules, ja, flirtet schon mit seinem Arbeitgeber direkt. Das ist geplant, dass wir mit unseren Division Rivals, also sprich den Podcast- und Fanvertreterinnen von sowohl Bucks als auch Atlanta Falcons als auch den Panthers, eine kleine Twitch-Live-Show machen. Auch hier den ein oder anderen Mock mal durchgehen, die Needs besprechen und so weiter und so fort. Es ist von Seiten des Who Dat Germany Talk noch geplant, einmal online zu gehen bei Twitch und einfach mal so ein bisschen die Needs zu besprechen, uns interessante Spieler für die Saints anzuschauen und euch so ein bisschen vorzustellen, dass ihr wisst, was könnte denn in Runde 1 alles kommen. Und natürlich, um das auch mal anzupreisen, wir sind natürlich dann beim Draft wieder live mit dabei auf Twitch, begleiten die ganze Geschichte live und verbringen mit euch die Nacht. Gut, Leute, habe ich irgendwas vergessen? Wollt ihr noch irgendwas ansprechen?
Also
jetzt oder nie?
Ich würde ganz gerne mit Jules mal über Dak Prescott reden, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen der Folge sprengen. Ich bin glücklich.
Passt bei dir da. Nee, ich passe. Alles gut, ich auch. Das behalten wir uns für eine andere Folge auf. Und ja, wunschlos glücklich.
Super, dann bleibt uns gewogen, liebe Leute. Freut euch auf das, was kommt. Wir sind schon lange wieder voll da. Wir haben einiges Stuff eben auch aus dieser Folge raus, über das wir sprechen wollen und werden. Freut euch darauf. Beende ich die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Who Dat.